einfach dieses Jahr zur Berlinale so viele verschiedene Fälle auftauchen und so viele Schauspieler und Schauspielerinnen sich äußern, finde ich eigentlich ein sehr starkes Zeichen, dass wir vielleicht auf einem guten Weg sind, langsam. Und das finde ich, das ist eigentlich auch so eins der größten Dinge, die ich gelernt habe, dass, wenn man diese Texte liest, man eigentlich immer nur die Spitze liest und dass da im Hintergrund ganz, ganz, ganz viel mehr mit drin ist, was man aber dann natürlich nicht in dem Maße schreiben konnte.
Reporter Insights, Einblicke in große Recherchen, ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Luise Land und ich bin freie Journalistin und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Machtmissbrauch und Gewalt an deutschen Filmsets und wie wir als JournalistInnen über solche Fälle berichten können, wenn die mutmaßlichen Täter noch nicht verurteilt wurden. Dazu habe ich mit Amonte Schröder-Jürs gesprochen. Amonte ist Absolventin der Reportageschule und Redakteurin im Gesellschaftsressort des Stern. Die Geschichte, um die es heute geht, hat sie gemeinsam mit der freien Journalistin Kim Lucia Ruoff recherchiert, die ebenfalls in der Reportageschule war. Im Fokus ihrer Recherche steht Merve Aksoy. Aksoy ist eine junge Schauspielerin, die überglücklich ist, als sie ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm ergattert. Doch am Set von Regisseur Engin Kundak erlebt Aksoy nach eigener Aussage Gewalt. Schon beim Casting soll ihr ohne Ankündigung ins Gesicht geschlagen worden sein. Bilder, die während des Drehs entstanden sein sollen, zeigen die Schauspielerin mit blauen Flecken. Sie ist nicht die Einzige, die von solchen Erfahrungen berichtet. Im Gespräch mit Amonte beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso dieser Fall für ein strukturelles Problem in der Filmbranche steht und wie man solche Recherchen rechtlich sauber aufschreibt. Hallo Amonte, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich auch.
Meine erste Frage an dich wäre, eure Protagonistin Merve Aksoy hat beim Dreh des Films Arad einen persönlichen Albtraum erlebt und ihr hattet geschrieben, dass besonders traumatisch für sie der Dreh und der Schnitt einer Szene war, in der sie masturbiert hat. Kannst du mich einmal mitnehmen in die Geschichte, was da passiert ist?
Genau, also das ging um einen Berlinale-Fall, der im letzten Jahr auf der Berlinale lief, ein Film, auch im Wettbewerb. Und die Schauspielerin Merve Aksoy hat in ihrem Vertrag stehen, dass sie keine Nacktszenen drehen möchte. Und auf der Premiere hat sie sich über einen Zeitraum, ich glaube, das waren 1 Minute und 58 Sekunden, nackt auf der Leinwand gesehen, ohne dass sie die Zustimmung dazu gegeben hat, dass diese Szene im Film verwendet wird. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt für unsere Recherche und also so sind wir auch auf das Thema gekommen und haben auch aus dem Grund, dadurch, dass es schriftlich im Vertrag verankert war, dass keine Nacktszenen erlaubt sind, den Ansporn gehabt, diese Geschichte zu erzählen. Und der Film hat relativ viele heikle Szenen, also das ist gerade angesprochen, unter anderem eine Masturbationsszene, eine Vergewaltigungsszene und eine Gewaltszene. Und wir haben dann einfach über einen Zeitraum von 10 Monaten versucht zu recherchieren, wie die Drehbedingungen damals stattgefunden haben und haben mit diversen Leuten gesprochen, um das so gut wie möglich zu rekonstruieren.
Wie seid ihr darauf gekommen, dass das quasi, dass Ihre Erfahrung kein Einzelfall ist? Also, dass das vielleicht grundsätzlich ein Problem sein könnte?
Also, es ist ja letztendlich kein neues Thema. Also, man kennt es schon seit Jahren, es wird immer wieder berichtet. Und das war uns auch bewusst, dass wir halt natürlich damit keine neue Geschichte erzählen. Aber was uns eigentlich so wichtig war, war die Strukturen dahinter zu zeigen. Also warum berichten wir immer wieder über diese Fälle und am Ende ändert sich aber nichts. Also es wird seit des Staates keine Vorkehrung getroffen, es kommen keine neuen Änderungen. Die Frauen verlieren in der Regel die Prozesse oder auch vielleicht auch die Männer, die vor Gericht ziehen. Und für uns war eigentlich wichtig zu zeigen, wie diese Strukturen laufen, also warum diese Systeme weiter Bestand halten, also warum Regisseure oder Regisseurinnen in dem Moment so frei entscheiden und walten können quasi, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und Das war bei uns halt auch ganz deutlich in der Geschichte, weil wir ja auch die Chance hatten, so lange an dem Fall dran zu bleiben und auch den Arbeitsgerichtsprozess zu begleiten und da eben auch sehen konnten, wie diese Strukturen weiter im Gerichtssaal wirken und wie chancenlos eigentlich Menschen sind, die versuchen, sich zu wehren.
Und wie seid ihr darauf gekommen, dass es speziell an den Filmsets von Engin Kundak, dem Regisseur, kein Einzelfall sein könnte?
Ich hatte das Glück, dass die Geschichte an mich zugetragen wurde und deswegen gab es auch schon Material, mit dem ich arbeiten konnte und auch schon so ein bisschen Informationen, die ich dann, also auf die ich aufbauen konnte. Das war ein Glück für mich bei der Geschichte und ich habe die Geschichte ja nicht allein gemacht, sondern gemeinsam mit Kim Ruhoff, die also wir haben das als Team gemacht und wir sind dann einfach in die alten Filme reingegangen und haben angefangen, Menschen zu kontaktieren aus dem Produktionsteam oder auch aus dem Cast oder aus der Produktionsfirma und uns ist bei den Filmen aufgefallen, dass es immer eigentlich ein gleiches Muster gibt. Also es ist immer eine vermeintliche Frau in der Hauptrolle, die durch den Film hindurch Gewalt erlebt und am Ende eigentlich verliert oder zerstört ist. Und das war für uns eigentlich schon, systematisch ist uns das aufgefallen, dass da halt ein Regisseur ist, der seit Beginn seiner Karriere eigentlich immer einen und denselben Film erzählt. Nur mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Schauspielerinnen, aber die Geschichte dahinter bleibt immer gleich. Aha. Und dann haben wir angefangen, die Frauen zu kontaktieren und sind dann auch auf Frauen gekommen, die vor der Hauptdarstellerin das Casting durchlaufen haben für den Film, über den wir geschrieben haben und die auch dann eben von ähnlichen Erfahrungen berichtet haben während des Castings. Das war für uns dann auch noch ganz wichtig zur Absicherung, dass wir mehrere Menschen haben, die das gleiche oder ähnliche Erfahrungen erzählen und bestätigen.
Jetzt hattest du ja gerade schon was zu quasi strukturellen Problemen in der Filmbranche gesagt. Ihr nennt ja in eurem Text auch andere Filme, an denen quasi Frauen an den Sets Gewalt erlebt haben sollen, zum Beispiel Der letzte Tango in Paris und Blau ist eine warme Farbe. Magst du noch mal was dazu sagen, inwiefern quasi Machtmissbrauch am Set ein strukturelles Problem ist?
Ja, ich finde eigentlich von den Beispielen, die wir genannt haben, also Blau ist eine warme Farbe und Der letzte Tango ist ja sehr, also das ist sehr bekannt, das weiß man, das sind so die klassischen Fälle. Den Fall, den ich besonders spannend fand, den wir auch ganz kurz anteasern, ist The Call of You, das ist der Fall des Schweizer Regisseurs, der 2015 ein Casting-Verfahren kreiert hat und ich glaube auch vorwiegend Frauen gecastet hat für seinen Film und diese Frauen haben während des Castings hindurch Gewalt erfahren, also sind ich glaube zwischen den Beinen angefasst worden, also auch sexuell, aber auch ebenso Gewalt und der Schweizer Regisseur hat dieses Casting ohne Zustimmung der Darstellerin gefilmt und hat daraus dann eine Art eigentlichen Dokumentarfilm gemacht. Und das ist eben ein relativ junger Fall von 2015, woran man auch sieht, dass es auch nicht aufhört. Also wir sind irgendwie in den 70er, 80er Jahren, aber es zieht sich bis heute durch. Aha. Und es gibt einen sehr schönen Dokumentarfilm über diesen Dokumentarfilm. Und zwar hat den eine junge Regisseurin gemacht, Alison Kuhn, die damals selbst bei dem Casting war, bei dem
Regisseur. Ach, spannend. Ja,
krass. Und die hat danach die Frauen zusammen gesammelt und gemeinsam haben sie einen Aufarbeitungsdokumentarfilm über dieses Casting gemacht. Und ich finde den sehr empfehlenswert und das war für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, dass es ein Problem ist, das immer noch hochaktuell ist oder man sieht es jetzt auch mit der NDR-Doku, die ja auch, ich glaube, zeitgleich mit uns erschienen ist. Ich glaube, da haben die beiden Redakteuren 3 Jahre lang für recherchiert und die erschienen, glaube ich, eine Woche nach unserem Text, auch während der Berlinale. Und da haben die zwei Redakteurinnen wirklich einen großen Rechercheaufwand betrieben. Und ich glaube, über 3 Jahre lang mit verschiedenen Schauspielern und Schauspielerinnen gesprochen über Machtmissbrauch, den sie am Set erlebt haben. Und es ist einfach dieses Jahr zur Berlinale so viele verschiedene Fälle auftauchen und so viele Schauspieler und Schauspielerinnen sich äußern, finde ich eigentlich ein sehr starkes Zeichen, dass wir vielleicht auf einem guten Weg sind, langsam.
Ja, genau, und jetzt würde ich gerne mit dir einmal quasi über die technischen Sachen sprechen. Wir sind ja hier an der Reportageschule und möchten auch neue Dinge lernen und jungen Journalistinnen und Journalisten neue Informationen quasi mitgeben, wie man Verdachtsberichterstattung macht. Genau, und zwar ist es ja rechtlich geregelt, wann und wie JournalistInnen über Vorwürfe berichten können. Was waren denn bei euch quasi entscheidende Kriterien, die ihr erfüllen musstet?
Also ich muss dazu sagen, dass das für Kim und mich ein ganz, ganz neues Projekt war. Also ich habe das vorher noch nie gemacht und hatte das Glück, dass Kim schon mehr Erfahrung mitgebracht hat. Und ich glaube, also es gibt keine Geschichte, bei der wir beide mehr gelernt haben und auch mehr Fehler gemacht haben, also kann man auch so sagen. Deswegen kann ich mir jetzt gar nicht so anmaßen, jetzt so, ich kann nur sagen, wie wir das gemacht haben und wie das für uns funktioniert hat. Also ich weiß, dass für uns ganz wichtig war, dass es ein Gerichtsprozess gibt, damit gegeben ist, dass wir darüber schreiben können und auch abgesichert sind, auch als Medienhaus dann dahinter. Also dass es so relevant ist, dass es einen Prozess gibt und eben nicht nur Vorwürfe gibt, die im Raum kursieren. Und für uns war auch noch besonders wichtig, dass wir schreiben in unserem Text über den Arbeitsgerichtsprozess, aber dass es danach auch einen Strafgerichtsprozess geben wird und nicht nur einen Arbeitsgerichtsprozess, dass wir quasi die Vorwürfe, die wir auch in unserem Text benennen und auch die körperliche Gewalt und so weiter, die sind für den Arbeitsgerichtsprozess nicht interessant. Und deswegen war für uns unheimlich wichtig, damit wir einen Grund haben, über diese Vorwürfe und auch über die Gewalt zu schreiben, dass die Schauspielerin nach dem Arbeitsgerichtsprozess auch noch in einen Strafgerichtsprozess reingeht, damit es eben auch in dem Fall vor Gericht geht und damit wir abgesichert sind, dass es diese Relevanz hat.
Kannst du das nochmal kurz erläutern, warum, das habe ich nicht genau verstanden, warum das quasi wichtig war mit dem, dass es nicht nur einen Arbeitsgerichtsprozess gab?
Weil wir in unserem Text Vorwürfe aufmachen, die eben auch auf körperliche Gewalt gehen und Machtmissbrauch am Set, die aber für den Arbeitsgerichtsprozess, der primär den Vertragsbruch behandelt,
nicht
relevant sind. Und damit wir eine Begründung haben, warum wir so eine aufwendige Recherche betreiben, ist es für uns wichtig, dass es auch, eben auch einen Strafgerichtsprozess danach gibt, in dem diese Vorwürfe behandelt werden. Also dass auch diese Vorwürfe gerichtlich behandelt werden.
Ja. Und gibt es ansonsten quasi noch Kriterien, wann man sozusagen berichten kann in Verdachtsberichterstattung? Also zum Beispiel hatten wir jetzt schon öfters gehört von einer kritischen Menge an Betroffenen, die quasi erfüllt sein muss sozusagen. Oder die es geben muss? Oder wie war das bei euch?
Das war auch für uns, also so haben wir es dann auch durchbekommen, indem wir eben diese ganzen Frauen hatten.
Okay,
also
ja.
Zwei weitere Frauen hatten, die ebenfalls dieses Casting durchlaufen hatten, auch die Orte schildern konnten, auch in dieser Bäckerei waren. Und wir eben dann auch noch Schauspielerinnen hatten aus älteren Produktionen, die auch teilweise, und das hat mich besonders gefreut, auch bereit waren, unter Klarnamen aufzutreten. Also wir hatten einen guten Schnitt in diesem Text an Frauen, die mit Klarnamen aufgetreten sind. Und das war für mich auch nochmal sehr wichtig.
Und am Ende gehört dann ja auch dazu, dass man die Person, die man quasi mit dem Text anschuldigt, konfrontiert, oder?
Ja.
Wie war das?
Das haben wir auch gemacht. Am Ende, also es war natürlich klar, wir waren 10 Monate, waren Kim und ich an diesem Fall dran. Also dass wir darüber schreiben, das wusste auch der Regisseur natürlich von Anfang an. Also wir waren jetzt, also der hat jetzt, es war jetzt nicht, dass wir aus dem Nichts auf ihn zukamen, sondern wir haben ja auch wirklich viel mit, also ganz, ganz viele Hintergrundgespräche geführt, mit dem Umfeld gesprochen, mit weiteren Schauspielern gesprochen, die am Set waren, mit dem Cast. Also wir haben wirklich, er wusste ja, dass wir an der Geschichte dran sind und wir haben ihn dann am Ende gefragt, ob er ein Gespräch mit uns führen möchte oder die Fragen schriftlich beantworten möchte und er hat es dann sich für schriftlich entschieden und das über seinen Anwalt dann beantworten lassen. Und wichtig war, dass wir da jeden einzelnen Vorwurf konfrontiert haben. Also wirklich alles eben ihm die Möglichkeit gegeben haben, Stellung zu nehmen, weil uns das auch wichtig war, eben ja auch die Gegenseite ausreichend darzustellen.
Macht es dann den Text auch besser, wenn man die Gegenseite ausreichend darstellt?
Ich finde, es macht ihn glaubwürdiger. Also, also natürlich, also wir sind eh bei Verdachtsberichterstattung dazu verpflichtet, das zu machen. Und in meinen Augen gewinnt jeder Text davon eigentlich. Und das ist auch, finde ich, auch die Pflicht von uns, die Gegenseite natürlich auch so wie es möglich ist, darzustellen. Und das ist ja auch genau die Krux bei diesen Geschichten, dass es immer eine, im meisten Fall eine er sagt, sie sagt Geschichte ist. Und dass eben dann die Aufgabe ist, daraus so ein Gesamtbild zu erstellen. Und oft ist ja auch das, was geschrieben wird, immer nur die Spitze. Also wir schreiben ja auch wirklich nur die Dinge, bei denen wir uns wirklich sicher sind, die wir durch mehrere Quellen haben absichern lassen, die wo die Belegbarkeit da ist, die wir irgendwie auch dann vor Gericht im Zweifelsfall wirklich ganz sicher belegen können. Und das finde ich, das ist eigentlich auch so eins der größten Dinge, die ich gelernt habe, dass wenn man diese Texte liest, man eigentlich immer nur die Spitze liest und dass da im Hintergrund ganz, ganz, ganz viel mehr mit drin ist, was man aber dann natürlich nicht in dem Maße schreiben konnte. Und das war ja ein großes Learning von mir. Und jetzt lese ich auch diese Texte anders, weil ich weiß, wie viel eigentlich hinter jedem einzelnen Satz steckt und wie viel Arbeit und wie viele Stunden, um das so schreiben zu können.
Und jetzt ist es ja so, dass bei Berichterstattung zu Machtmissbrauch Beschuldigte ja häufig später klagen. Das war ja bei euch, glaube ich, nicht so, oder?
Nee, also bei uns war es ein laufender Gerichtsprozess, den wir begleitet haben und...
Nee, ich meine gegen euch, also gegen die Berichterstattung.
Ach so, nee.
Ja. Habt ihr euch da irgendwie vorher rechtlich abgesichert oder wie läuft es dann?
Ja, also natürlich, also man arbeitet ganz eng mit dem Justiz, kann ich das Wort nicht aussprechen, wir arbeiten ganz eng mit unseren Anwälten zusammen und alles, was ich rausschicke oder auch in dem Maße, wie ich konfrontiere, ist vorher abgesichert und auch so autorisiert. Also das hat mir auch persönlich sehr große Sicherheit gegeben, dass ich wusste, dass alles, was ich mache, von meinem Medienhaus abgenickt wurde. Und das mich dann natürlich auch schützt in dem Fall. Bei uns war interessant, dass Kim natürlich freie war. Also ich habe das in Teamarbeit mit einer freien Journalistin gemacht. Und da ist nochmal ganz wichtig, dass man eben darauf achtet, wenn man als freie oder freier Journalist solche Projekte angeht, dass man sich zusätzlich schützen lässt von dem Haus, für das man arbeitet. Also eben auch sich dann einen Vertrag schreiben lässt bei möglichen Prozessen oder so, dass man auch da vertreten wird und abgesichert wird. Und das war bei uns, hat das alles super geklappt und wir haben wirklich, haben uns sehr gut betreut und sehr gut aufgehoben gefühlt.
Mhm. Das heißt, ihr habt die Konfrontation geschrieben und die dann nochmal abklären lassen?
Ja.
Und auch den Text? Okay, alles klar, ja. Und gab es Vorwürfe, über die ihr nicht berichten konntet, weil sie rechtlich zu angreifbar gewesen wären?
Ja, also das ist dann immer eine Abwägungssache und eine Auslegungssache und da wird dann genau geguckt, inwieweit, auch wenn dann eben die Konfrontation zurückkommt und man die Antworten hat, inwieweit können wir das so sagen oder eben nicht. Und da entscheidet man sich dann auch im Zweifelsfall, haben wir uns dann auch mal dafür entschieden, das dann nicht mitzunehmen.
Mhm, ja. Und wie war das Feedback dann auf eure Geschichte? Also einmal aus der Filmbranche, habt ihr da Feedback bekommen?
Ja, also ich weiß, dass die Schauspielerin auch viele positive Rückmeldungen bekommen hat, auch während der Berlinale und auch auf den Veranstaltungen und auch zu mehreren Podiumsdiskussionen eingeladen wurde und sprechen konnte und danach auch Interviews gegeben hat. Das ist von anderen Medien aufgegriffen worden und also wir waren eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Zeitpunkt, an dem wir erschienen sind und auch mit der Aufmerksamkeit, die wir dadurch bekommen haben für die Arbeit. Und also es war eine wahnsinnig lange Recherche und wenn das dann am Ende auch zumindest wahrgenommen wird, dass da auf ein Problem aufmerksam gemacht wird, dann war das für uns sehr wichtig.
Und was für Rückmeldungen habt ihr aus der Journalismusbranche bekommen?
Vorwiegend positiv. Also es hat Kim und mich natürlich auch gefreut, weil das unsere erste große Investigativarbeit war, die wir auch so als Nachwuchsjournalistinnen gemacht haben. Und das hat uns dann gefreut, dass dann vielleicht auch von erfahreneren Journalistinnen und Journalisten gesagt wurde, dass das das eine starke Recherche war. Und bei diesen Themen ist natürlich auch immer ist natürlich auch dann immer subjektiv, wie die so wahrgenommen werden oder auch dann in den Blattkritiken besprochen werden. Also das sind natürlich auch Themen, die jetzt nicht so wahnsinnig dankbar sind oft, weil da einfach dann auch natürlich verschiedene Meinungen oder auch verschiedene Interessen oder auch für die Relevanz des Themas auch dann oft gesehen werden. Aber ich finde das absolut wichtig, dass wir immer wieder weiter diese Themen aufgreifen und dass eben dann nicht gesagt wird, ja, aber das weiß man ja schon oder das sind bekannte Fälle oder die Schauspieler, über die geschrieben wird oder die Schauspielerinnen sind zu unbekannt oder nicht berichtenswert, weil was ich halt gerade, also auch bei dieser Recherche gemerkt habe, ist, dass es natürlich auch oft die nicht so etablierten und nicht so bekannten Schauspielerinnen oder Schauspieler trifft. Und für mich ist halt dann zu sagen, dass jemand, der gerade am Anfang seiner Karriere steht und dem sowas widerfahren ist, genauso berichtenswert ist wie jemand, der jetzt wahnsinnig etabliert in der Branche ist oder auf eine unheimliche Karriere zurückblicken kann. Und genau, aber das war so vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte, die wir gehört haben. Aber für mich ist das gerade eine Stärke des Textes, weil das natürlich auch zeigt, wie dieser Machtmissbrauch systematisch funktioniert und dass es eben gerade Menschen trifft, die am Anfang ihrer Karriere stehen und auf irgendwie große Träume hinarbeiten und die natürlich dann auch besonders gefährdet sind, in sowas hineinzugeraten. Mhm.
Wieso sind so Machtmissbrauchsthemen schwierige Themen quasi im Journalismus, wie du gerade gesagt hattest, oder nicht so dankbare Themen?
Oh, das kann ich jetzt nur mutmaßen, weil es natürlich auch oft dann auch schon erzählt wurde und immer wieder erzählt wurde und die Fälle sich ähneln und es halt auch häufig wenig Konsequenzen hat. Und man hat dann immer das Gefühl, dass dann so alle paar Jahre das dann wieder so rausgeholt wird und oder halt ein neuer Fall auftritt und es aber nie zu irgendeinem Fazit kommt oder irgendeine Änderung oder so. Und ich hoffe halt dadurch, dass in diesem Jahr fand ich, dass dieses Thema wirklich sehr gut aufbereitet wurde von verschiedenen Medien und auch wirklich zur Berlinale Zeit kam und zum richtigen Zeitpunkt, dass sich vielleicht jetzt etwas ändern wird oder es zumindest auch auch vielleicht von Politik und Kulturministerium oder so anders auf diese Thematik geblickt wird. Also dass dadurch, dass einfach so viel berichtet wurde und so viele Fälle gezeigt wurden zum gleichen Zeitpunkt, dass das die Chance hat, vielleicht nachhaltiger zu wirken.
Glaubst du, dass eure Recherche auch dazu beigetragen hat, dass sich vielleicht etwas ändern wird?
Das kann ich nicht sagen. Wir fanden diese Recherche unheimlich wichtig und wir haben auch sehr dafür gekämpft, dass wir die machen können und dass wir die auch so machen können, wie wir uns gut fühlen und dass wir da hinter dem stehen, was wir gemacht haben. Und wir sind auch wahnsinnig dankbar, dass wir so viel Zeit bekommen haben. Also da einfach 10 Monate lang an so einem Projekt arbeiten zu können, zu dürfen, ist schon ein Geschenk und hat uns auch sehr viel Sicherheit gegeben und ein gutes Gefühl. Und dafür sind wir wirklich dankbar. Mhm.
Bei so 10 Monaten frage ich mich, wann quasi so der Punkt ist, an dem man sagt, okay, jetzt ist es genug, jetzt haben wir quasi genug. Ist das dann einfach so ein Gefühl? Oder?
Eine wahnsinnig gute Frage, weil das war auch, also wir haben so viel Material und so viel, einfach auch so intensiv recherchiert, dass wir natürlich auch Probleme hatten, dann am Ende einen Fokus zu setzen und uns zu sortieren. Und da hat uns wahnsinnig geholfen, dass wir dann eben auch Leute von außen mit zuziehen konnten, die nicht von Anfang an bei der Recherche mit dabei waren und die dann mit einem klaren und frischen Blick auf den Text geguckt haben und auch wirklich sehr radikal aussortiert haben und uns aber auch dann gesagt haben, in welche Richtung wir marschieren und wo der Fokus ist. Und das hätten wir ohne Unterstützung, glaube ich, an dem Recherchepunkt, an dem wir waren, dann am Ende nicht so gut geschafft. Und also sowas ist ja auch immer schön, wenn da steckt dann ja auch immer ein ganzes Team hinter. Und wir haben wahnsinnig davon profitiert, dass da eben auch dann erfahrenere Journalisten mit dabei waren, die uns geholfen haben.
Die Hürde. Was war die größte Herausforderung bei der Recherche? Beziehungsweise gab es irgendwann einen Moment, wo du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
Ja, also das hatten wir ganz oft. Bei uns war es tatsächlich das Ding, dass wir diese Recherche immer nebenher laufen hatten. Also wir mussten, also Kim hat freigearbeitet, ich war damals noch in einer Pauschale. Und das sind natürlich andere Bedingungen, unter denen man arbeiten muss, wenn man die ganze Zeit noch schreiben muss, um zu leben oder halt so, oder um seine Miete zu zahlen. Und dann immer noch so ein Projekt nebenher hat und dann eben nachts arbeitet oder am Wochenende oder ja, also das ist einfach dann ein Projekt ist, was man die ganze Zeit mit sich trägt. Und wir hatten oft den Punkt, wo wir überlegt haben, ob wir dranbleiben. Aber irgendwann finde ich auch vielleicht auch in der Verantwortung, dass man das niemals aufgeben würde, egal wie viele Steine oder wie viele Hindernisse man so kriegt.
Ja, was war da so euer Drive, dass ihr quasi auch nachts und am Wochenende gearbeitet habt, also der Sache wegen quasi?
Ja, also für uns war die Geschichte irgendwann unheimlich wichtig und wir hatten dann auch die Chance, die gut beim Stern umsetzen zu können. Und das war dann auch der Punkt, wo wir uns dann gut betreut und sicher gefühlt haben. Und und das ist es dann auch, finde ich, wert.
Der Rausschmeißer.
Und meine letzte Frage, welchen Tipp würdest du quasi uns jungen JournalistInnen mitgeben, wenn wir das erste Mal Verdachtsberichterstattung machen?
Dass man auf jeden Fall von Anfang an sich jemanden sucht, der einen betreut, dem man vertraut und von dem man viel lernen kann. Anders läuft es, glaube ich, nicht. Also für uns war das absolut wichtig. Und wir haben halt wirklich wahnsinnig viele Fehler gemacht und so unheimlich viel auch gelernt. Und das war eigentlich das Wertvollste für uns, weil wir werden immer wieder von diesen Fehlern und von diesen Learnings profitieren. Und mich hat diese Geschichte so viel weitergebracht, wie ich in Zukunft arbeiten und recherchieren werde. Und dafür bin ich einfach unheimlich dankbar. Und ich glaube, dass es auch immer gut ist, wenn man etwas macht, wo man einen Sinn drin sieht und woran man glaubt, gerade als junger Nachwuchsjournalist oder Nachwuchsjournalistin, weil das einfach, ja, also das ist das, was einen wachsen lässt. Mhm.
Das heißt, als Tipp quasi einen Sinn darin finden und sich eine Mentorin oder einen Mentor suchen, so ungefähr. Oder eine Person, die sich schon ein bisschen besser mit Verdachtsberichterstattung auskennt als man selbst.
Ja, also man braucht im Zweifelsfall immer ein großes Medienhaus, finde ich, das einen schützt und das dahinter sitzt. Und auf jeden Fall die Absicherung, dass man nicht auf eigene Faust unterwegs ist. Ich würde immer nur jetzt zu solchen Geschichten raten und für mich und Kim war das ein absolut wichtiges Projekt, vielleicht sogar das Wichtigste, das wir bislang gemacht haben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Amonte, dass du da warst.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Amonte Schröder-Jürs über ihre und Kim Lucia Ruoffs Recherche zu Machtmissbrauch und Gewalt an deutschen Filmsets und dem Fall der Schauspielerin Merve Aksoy. Besonders spannend fand ich die genauen Kriterien, die es gibt, damit wir JournalistInnen überhaupt über einen solchen Fall von Machtmissbrauch schreiben können. Dass es dafür zum Beispiel eine kritische Menge an Betroffenen braucht. Und was ich auch interessant fand, dass Amonte gesagt hat, dass der Text, der letztendlich aus ihrer und Kims Recherche entstanden ist, nur die Spitze an Informationen zeigt, die die beiden eigentlich über den Fall haben. Ich fand es auch super interessant, dass sie seitdem investigative Recherchen ganz anders liest, weil sie weiß, dass da noch so viel mehr dahinter steckt, als eigentlich in dem Text steht. Damit sind wir am Ende der Folge von Reporter Insights angelangt. Nächste Woche geht's weiter, dann ist der Journalist Till Krause zu Gast, der zusammen mit seinem Kollegen Patrick Bauer zum Fall der Mafia-Prinzessin recherchiert hat und daraus letztendlich einen 7-teiligen Podcast gemacht hat. Hört also gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen und schreibt uns gerne Feedback über die Instagram-Seite der Reportageschule. Tschüss und bis bald!